Willkommen zu einer Kostprobe in podcastliteratur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Es geht heute um Georg K. Glaser, einer der wichtigsten Autoren des Landes und zugleich einer, der am wenigsten bekannt und noch weniger wohl gelesen ist. Und um seine große Erzählung, groß zumindest nach Seitenzahlen. Sie umfasst knapp 150 Seiten in ihrer Neuauflage als Band 4 der gesammelten Schriften Glasers. Erschienen im Verlag Saira 2023, herausgegeben von Dr. Ralf Schock. Der hat auch ein ausführliches Nachwort dazu geschrieben. Ralf Schock, Germanist, Publizist, Autor, Herausgeber und Literaturvermittler und vor allem bis 2017 Leiter der Literaturabteilung des Saarländischen Rundfunks. Er ist hier mit mir am Mikrofon. Ralf, zuerst unbedingt einige Sätze zu Georg Glaser. Ich fange mal an, fall mir, wenn dir danach ist und es notwendig findest und Lust hast, auch gern ins Wort. Georg Glaser wurde 1910 in Guntersblum bei Worms geboren. Er hatte einen schrecklichen Vater, der ihn misshandelt hat. Er hat Zeiten in Erziehungsanstalten verbracht, sich anarchistischen und kommunistischen Jugendverbänden angeschlossen. Er war damals, also vor dem Zweiten Weltkrieg, schon Fabrikarbeiter, aber er hat auch für angesehene Zeitungen geschrieben. Er hat ab 1933 im antifaschistischen Widerstand im Saargebiet mitgearbeitet. Er wurde mehrfach verhaftet, konnte aber 1935 nach Frankreich entkommen. Er wurde, weil er eine Französin geheiratet hat, französischer Staatsbürger, aber dann eben 1939 auch französischer Soldat und geriet als solcher in deutsche Kriegsgefangenschaft, aus der er fliehen konnte, aber wieder gefasst wurde und in verschiedenen deutschen Lagern interniert war. Nach dem Krieg ging Glaser nach Frankreich zurück. Er hat am Fließband bei Renault gearbeitet, vor allem aber 1949 seine Werkstatt als Kupferschmied begründet, zunächst in Saint-Germain-des-Prés, später im Marais. Und er hat geschrieben. Am wichtigsten ist sicher sein autobiografisch grundierter Roman Geheimnis und Gewalt, aber auch seine Erzählungen wie das Schluckebier, so der Titel, der bereits 1932 zum ersten Mal erschien. Die Geschichte des W, um die es hier geht, kam 1968 im Glaser Verlag heraus und nun eben neu als Band 4 der gesammelten Schriften von dir, Ralf, herausgegeben. Um was geht es dabei?
Die Geschichte des W, geschrieben W-E-H, ist sozusagen eine Abkürzung, die Geschichte des Weidmann, des Eugen Weidmann. Das ist ein 1908 in Frankfurt geborener, ich wollte sagen Verbrechertyp, aber mit 1908 bei der Geburt ist man natürlich noch kein Verbrecher, aber er hat schon sehr früh die krumme Laufbahn eingeschlagen, ja, wurde dann auch verhaftet und hat sich in Erziehungsheimen dann umtun müssen und ist dann in einem dieser Erziehungsheime mit Glaser schon zusammengetroffen. Also die kannten sich tatsächlich von früher, das ist keine literarische Fiktion, die waren bekannt. In Preungesheim saßen sie auch zusammen im Knast. Und Weidmann ist, man weiß nicht, ob aus eigenem Entschluss oder ob es nicht doch sozusagen auf Befehl oder auf Wunsch der Gestapo war, weil er hatte perfekt gefälschte Pässe und ist über Saarbrücken nach Frankreich emigriert und hat dann innerhalb kürzester Zeit 6 Morde begangen. Ja, 1937. Einige Immigranten, deswegen nimmt man an, dass er Immigranten ermordet hat, um sozusagen die Stimmung unter den Immigranten unsicher zu machen und auch um die Bevölkerung in Frankreich, in Paris, gegen die Immigranten aufzubringen.
Aber ja? Das ist pure Spekulation.
Man weiß es nicht. In Frankreich gibt es sehr, sehr viel Literatur über diesen Fall Eugen Weidmann, in Deutschland sehr wenig. Er wurde dann verhaftet. Die beiden Besucher, um die es geht, also Glaser beschreibt ja das Zusammentreffen mit diesem Weidmann in einer nächtlichen, ganz außergewöhnlich, eindrücklich beschriebenen Situation. Also ich habe das versucht zu rekonstruieren. Er ist wohl in der Nacht vom 3. zum 4. Dezember 1937 mit seinem Freund Mainzer in diese Villa von Eugen Weidmann gefahren und 4 Tage später wurde er schon verhaftet von der Polizei. Ja, Weidmann war Immobilienmakler, hat er sich jedenfalls dafür ausgegeben, aber lebte vor allem wohl von dem, was er den Ermordeten abgenommen hat, vom Geld und von Sachen, die er dann verkauft hat und so weiter. Und er hat diesem Mainzer, kommunistischen Emigranten oder trotzkistischen Emigranten, einen Job versprochen. Und Weidmann hat diesen Mainzer zu sich nachts in seine Villa eingeladen am Stadtrand von Paris. Und Glaser war zufällig im Gespräch, als er diesen Brief bekommen hat, der Willi Mainzer. Und Glaser kam das komisch vor, ja, dass da sozusagen mitten in der Nacht man zu irgendeinem fremden Mann geht, der einem unglaublich große Versprechungen macht, was er alles für einen tut und welche wunderbaren Jobs er hat. Und er ist einfach mitgefahren. Ja, er ist mitgefahren mit diesem Willi Mainzer, der ein bisschen als relativ ahnungsloser und wenig empfindsamer Mensch beschrieben wird, während Glaser einfach durch seine Biografie ein Sensorium hat für Gefahr und für schräge Situationen. Man sollte vielleicht noch zu dem Eugen Weidmann erwähnen. Es kam also im März 1939, also 1,5 Jahre nach seiner Verhaftung, zu einem Schwurgerichtsprozess in Versailles. Er wurde als letztes Opfer auf der Guillotine öffentlich hingerichtet. Öffentlich hingerichtet. Also vor den Toren des Gefängnisses von Versailles hat man
Hunderte oder Tausende von Leuten.
Ja, das war eine richtige Feier, ja. Das war das gesellschaftliche Ereignis, ja. Und es gab schreckliche Szenen. Da sind Frauen, kann man in zeitgenössischen Berichten lesen, die sind dann, nachdem der Kopf ab war, sind die mit ihren Halstüchern da in den Rinnstand, haben das Blut irgendwie aufgetunkt, weil man irgendwie glaubte, das hat Wunderkräfte. Ja, Weidmann war kein normaler Verbrecher, ja. Er sprach mehrere Sprachen perfekt, ja. Er hatte exzellente Kenntnisse der deutschen Klassik, ja, konnte sehr viel rezitieren von Schiller und Goethe. Er kannte auch sehr genau das Werk von Baudelaire und von Walt Whitman und er hatte eine starke erotische Ausstrahlung auf Frauen und Männer, ja. Also, das war schon erstaunlich, ja. Oder es war gar nicht erstaunlich, dass ein solcher Mensch dann bei seiner Hinrichtung dieses Interesse auf sich zieht. Die Leute haben dann Fenster in der Umgebung des Gefängnisses von Versailles vermietet und manche haben Leitern angestellt, um auf Bäume zu klettern, um einen besseren Überblick zu haben, was da passiert. Und der französische Innenminister Daladier, der natürlich mitgekriegt hat, was da los war an diesem Tag oder an diesem Morgen bei der Hinrichtung, hat angeordnet, dass zukünftig Enthauptungen nur noch in Gefängnishöfen stattfinden dürfen.
Ja, kein Zufall, also dann das berühmte, ganz, ganz wichtige französische Autoren, Autorinnen auch über ihn geschrieben haben. Jean Genet zum Beispiel, Nicolette, Michel Tournier, Camus hat auch über ihn etwas geschrieben.
Bernard Nos.
Josef Winkler zum Beispiel, ja, Georges Arthur Goldschmidt, Claude Lanzmann, nur um ein paar zu nennen.
Es gab auch Chansons über ihn, ja, von Leo Mallet zum Beispiel. Claude Chabrol hat einen Film gedreht, Die Unbefriedigten, hat sozusagen auch diesen.
Warum sind die so abgefahren? Also in meinen Augen, ja, er war doch kein gewöhnlicher Massenmörder oder Serienmörder. Denn das Erstaunliche ist ja, wenn er denn nur die Leute wegen des Geldes umgebracht hat, er war dann doch das, was du schilderst und was ja zweifelsohne wahr ist, hochgebildet. Und es könnte nicht allzu schwer gewesen sein, mit dieser Bildung, mit diesen Sprachen, mit diesen Fähigkeiten einen anständig bezahlten Job zu kriegen. Warum hat er das nicht gemacht und stattdessen lieber Leute umgebracht? Also vielleicht ist dann doch etwas an dieser umwitterten Gestapo-Connections dran. Wir wissen es nicht, gell?
Nee, man weiß es nicht. Und er war jedenfalls eine faszinierende Figur, ja? Nicht nur für die Autoren, die du eben beschrieben hast. Die waren zum Teil selber an diesem Morgen in Versailles und haben das also auch angesehen, diese Hinrichtung. Vor allen Dingen auf Glaser hat er eine unglaubliche Faszination ausgeübt, denn Glaser hat mitgekriegt, dass in dieser Nacht Anfang Dezember sein Freund Willi Mainzer eigentlich auch ermordet werden sollte.
Ja, ist das literarische Fiktion in der Erzählung?
Nein. Die beiden.
Sondern hat diese Zusammenkunft tatsächlich stattgefunden?
Ja.
Ist das verbirgt oder?
Ja, das ist verbirgt. Nein, das ist verbirgt, denn die beiden, Willi Mainzer und Glaser, wurden bei dem Prozess als Zeugen geladen, ja, und haben also Aussagen gemacht. Das ist verbirgt. Ja, das ist tatsächlich geschehen.
Ich glaube, wichtig dabei ist zu sagen, dass diese Figur, die in der Erzählung der Geschichte des W. ist, Willi Mainzer, ist ein langjähriger, ja, Freund, enger Freund der Familie. Wir haben beide, also du besonders, ich habe ihn vielleicht 5, 6 Mal gesehen und 2, 3 Mal was mit ihm gearbeitet, Georg Glaser gekannt. Du hast ihn seit 1978, glaube ich, öfter und intensiver gesehen und gekannt. Hat er jemals mit dir über die Geschichte des W. geredet und gesagt, was seine Motive waren? Warum hat er diese Erzählung?
Ja, ich habe ihn kurz vor seinem Tod aufgesucht, als schon klar war, dass diese Erzählung in einer Neuausgabe, damals noch im Strömfeld Verlag, da hat ja die Werkausgabe begonnen, erscheinen sollte. Und ich habe ihn zu sehr vielen Details dieser Erzählung gefragt und auch, warum er sie geschrieben hat. Und er erzählte, dass er 1965 einen Herzinfarkt hatte und er lief Gefahr zu sterben. Und er hat überlegt, was will er, nachdem er genesen war, was will er eigentlich noch sozusagen der Welt hinterlassen? Ja? Und das ist diese Geschichte mit dem für ihn unglaublich faszinierenden Mann. Ja? Es gibt ja diese Aussagen, er war mein Bruder, wir sind verwandt, er hat mich beeindruckt. Er hat eine Seelenverwandtschaft zu diesem Waldmann entdeckt, weil er selber, Glaser, natürlich auch ein, sagen wir mal, nicht ganz unbrutaler Mann gewesen ist, um es so vorsichtig auszudrücken. Ja?
Die Leidenschaft des Outlaws.
Genau. Ja, und Glaser war ja in der kommunistischen Partei, und er war bei den Anarchisten und so weiter. Er war auch eine Zeit lang Bodyguard von Johannes R. Becher, ja, obwohl Glaser der viel bessere Schriftsteller als Becher gewesen ist. Der Mann hat ihn fasziniert. Und er kannte ihn aus diesem Erziehungsheim und aus dem Gefängnis Preungesheim, wo sie sich getroffen hatten. Es gab eine emotionale Attraktivität, ja, von
diesem Mann. Wie auch dann offenbar Jean Genet, ja, das ist ja auch ein klassisches Motiv, ebenso von dieser Figur, auch von der gut aussehenden.
Genau.
Das hat irgendwie auch eine homoerotische Komponente.
Natürlich. Dann, bei Glaser wohl nicht, aber bei Jean Genet natürlich. Dieser Roman Notre Dame des Fleurs fängt ja an mit Waldmann, ja, mit der Fotografie, und er beschreibt ja, wie er, als er in Paris umgezogen ist, von einem Hotel zum anderen, er hatte immer ein Foto von Waldmann dabei, das er an den Spiegel gehängt hat. Also, und auch die Frauen, die von dir erwähnte Colette, ja, die schwärmen von diesem Waldmann. Es gibt einen Ausdruck, die Waldmann-Girls oder so ähnlich. Also er hat auf Frauen eine unglaubliche Attraktivität wohl ausgeübt. Und die wollten ihn sehen, wenn es auch beim Sterben war. Ja? Und er sah ja auch, es gibt ja diese Bilder, wo er mit entblößtem Nacken dann unglaublich gut aussehend auf dieses Schafott geschoben wird und die Guillotine fällt runter. Und es gibt sogar Filmaufnahmen davon.
Ja. Also Grund genug, das zum Zentrum großen
Glaser,
Erzählung zu
machen. Ja, Glaser wollte erkunden, was ihn an diesen Menschen fesselt, warum er ihn fasziniert, was die Verwandtschaft zu ihm ist. Ja. Und nur noch eine kleine Ergänzung zu dieser Aggression. Ich habe ihn ja auch ein paar Mal in Paris besucht und so weiter. Und wir haben uns dann so in seine Kneipe gesetzt und wir haben viel geredet und er hat viel gezeigt und so weiter. Er war ja Silberschmied und Kupferschmied. Er war ein Handwerker und er hat zum Beispiel einen Stock.
Ja, Spazierstock
ist viel zu harmlos.
In dem ein Degen versteckt war.
Ja, ein Messer war drin, war ein langes Messer. Okay. Er hat es mir auch gezeigt, ja. Im Knauf verschraubt. Er sagt, ich muss, bevor ich das Ding rauskriege, zweimal drehen. Ja, und das sage ich, wieso? Und so sagt er, das habe ich extra gemacht, weil ich meine Spontaneität kenne. Ja, und er wollte also sich selber durch das Drehen sozusagen davon abhalten, zu schnell das Messer zu ziehen. Ja.
Er hat sicher eine Neigung zum Hitzköpfigen gehabt.
Darf ich den Anfang lesen?
Ja, gern, was du willst.
Also diese Erzählung fängt an. Eine Begegnung mit W. hatte ich schon in meinem vor nun seit einem Jahrzehnt vergriffenen Berichte erwähnt. Also in Geheimnis und Gewalt, da gibt's eine Passage auch über diese Begegnung. die aber sehr viel kürzer ist und man erfährt nicht so genau, was da eigentlich los ist, aber sie kommt schon vor, er erwähnt das, ja. Gewöhnlich erleichtert es mich, mir Gehör verschafft zu haben. Was zu sagen gewesen, beschäftigt mich dann nicht mehr, ist nicht mehr meine Sache. Ich habe mich einer Botschaft, eines Auftrags, einer Last, einer Furcht entledigt, habe eine Sorge, eine Verantwortung all jenen überbracht, denen sie gebührt. Ich habe meinen Teil getan. Weh, jedoch war ich damit nicht losgeworden. Während einiger Jahre glaubte ich, die Geschichte des Weh rumorte nur darum immer weiter in mir, weil ich sie nur unvollständig, nur ein Bruchstück daraus mitgeteilt hatte. Vieles hatte ich seinerzeit verschweigen, Überlebende schonen wollen. Erst als die Jahre sich glätteten und ich die Erzählung ergänzte mit allem, was ich nun preisgeben durfte, erst dann nahm ich wahr, dass sie sich nicht ablegen ließ, bevor ich ihren verborgenen Inhalt nicht erfahren hatte. Noch ehe ich das erste Wort einer Deutung hatte erfüllen können, spürte ich, dass etwas vor ihm widerstand. Seine Augen fanden mich. Es entstand, ja, was entstand eigentlich? Welche Worte anwenden? Ein nie durch Worte besiegeltes Einverständnis? Oder er zeichnete mich aus? Das alles war hohl. Die Sprache reichte nicht bis in die Einöde, in der wir uns begegneten. Genauso wenig betrog er mich um meine Jacke, als er entfloh. Die Begegnung mit W. hatte mich zum ersten Mal hoffen lassen, dass meine Einsamkeit kein Makel, sondern die gültige Erbeigenschaft einer fernen Familie war. Ich fuhr fort, Sitte und Gebot freiwillig zu achten, begehrte Lohn und Genuss, jagte mit Eifer und Lust nach Geltung und Lob, buhlte närrisch um die Gunst der Frauen, die mir seltsam hohe Wesen schienen, lechzte nach Wärme und Geborgenheit und bettelte vergeblich um Aufnahme in die Gemeinde der Fremden, gezwungen von einer unnennbaren Notwendigkeit außerhalb des Vorteils und der Lust. Aber seit W. wusste ich um heimliche Verwandte, die ich nur wie durch die Fenster aneinander vorbeigleitender Züge sah. Verwandte, die kein Mensch, keine Gaben, keine der paukenden Verkündigungen, denen unsere Zeit zu reich war, keine Heilsbotschaft, keine Weissagung, keine Tränen erreichen konnte. Ja, und dann gibt es einen Zeitsprung in Paris, Mitte der 30er Jahre, wo er dann in Begleitung von diesem Willi Mainzer den W. nochmal wieder trifft, den er...
Die du jetzt gelesen hast, das als Frage bezieht sich auf die Zeit noch in Deutschland, in ja. Erziehungsanstalten
ja, oder ja, vielleicht es ist auch im Gefängnis von Brunnen. Ja, es ist eine Reflexion des Autors, der einfach diese Geschichte jetzt anfängt zu schreiben und er erinnert sich an diese frühen Begegnungen und memoriert sozusagen, was da alles passiert war. So, und dann geht er also mit dem Willi Mainzer in diesen Vorort von Paris und trifft ihn dort. Und ich fange mitten in der Geschichte an zu lesen. Mitten in der Nacht, eine seltsam menschenleere Gegend, ein abenteuerlich dunkles Haus, ja, bisschen abgebildet auf dem Umschlag. Und dann heißt es, warum er uns zunächst hatte läuten lassen, um uns reglos zu belauern, er hatte einen Mann allein erwartet. Wir waren zwei. Unvorhergesehen, und das musste ein Vorhaben gefährdet haben, welches Zeugen fürchtete. Mein Misstrauen verdichtete sich zu einem unheimlichen Verdacht, nur aus Unwesenheiten gebildet und doch tatsächlich wie schwerer Äther. Mainzer jedoch wollte nicht sehen, was er doch sehen musste, wollte nicht ahnen, verneinte immer verbissener und vertrauensselig. Weh nötigte uns, indem er vorauseilte, sich je zurückwendete und absperrte, so geschickt, dass endlich der Tisch uns trennte wie eine Schranke. Das Licht dicht über meinen Augen blendete mich. Zweifellos hatte er uns in eine unterlegene Beziehung zwingen wollen. Wie sie herzustellen war, hatten gewiss ihn viele Verhöre gelehrt. Seine Augen sprangen sogleich in mein Gesicht. Er prüfte mich durchdringend. Ich begegnete vorsichtig seinem Blick. Denn ihn zu meiden wäre schon verdächtig gewesen, aber ich zügelte jeden Muskel. Er maß mich aus, als wollte er, während ich ihn noch bedrängte, ausholen und zurückschlagen. Er wich aus hinter mich selbst. Ich bin nur ein oder zwei Finger breit über durchschnittliche Manneshöhe hinausgewachsen, aber ein kurzes, starkes Genick über breiten Schultern, stämmige Glieder und kräftige Hände gaben mir den Leib eines Ringers. Überdies kleidete ich mich, wie es jungen Kämpfern anstand, dazu gehörte ein Lederwams, und weil ich mein Gesicht von allem gelehrt hatte, was nicht darin gelesen werden durfte, sah es aus wie gelassen und konnte ganz gut heißen wollen, ich sei meiner Kraft und Waffen getrost. Er blendete mich nicht. Ich las untrüglich in ihm. Die traurigen Beutelumpen, Scherben eines schon verlassenen Daseins, hatten mich auch seine schreckliche Absicht gelehrt. Er setzte es voraus und hatte es bereits aufgegeben, sich zu verkleiden, um zu spielen. Er lauerte, er erwog, auf das eine ausgerichtet, wann und wo es gelegen sein könnte, sich nun zweier Zeugen zu entledigen. Damit begann ein neues Spiel. Von nun an galt es, den anderen jederzeit zu durchschauen, rechtzeitig genug, um ihm zuvorzukommen, selbst jedoch dunkel, unzugänglich, unberechenbar zu bleiben. Es war schwer, zwei aufmerksame Erwachsene nebeneinander zu ermorden. Das alles schützte uns noch, Mainzer und mich. Ich spiegelte mir vor, was mir einfiel, um noch gefährlicher, noch überraschender, noch schwerer besiegbar zu scheinen. Das Grauen streifte mich, aber griff mich nicht an. Weidmann gibt dann seinen Mordplan auf, weil er die beiden nicht auf die übliche Weise töten kann. Er hat sie immer durch Knickschuss von hinten getötet und bietet an, die beiden in seinem Auto nach Paris zurückzubringen. Und dann passiert Folgendes. Die Laterne über der glasbedeckten Vortreppe beschien uns, während wir unter ihr vorbeifuhren. Vorwitzig wies ich W. darauf hin, warum nicht weiter ahnungslos scheinen? Er nickte und gestand, er ließe die Lampe brennen, so oft er damit rechnen müsse, im Dunkeln heimzukehren. Konnte er sich der Schwelle seines eigenen Hauses nicht furchtlos nähern? Man weiß, dass unter der Schwelle eine Leiche vergraben war. Später wird ausgegraben dort. Der Weg durch den Wald bis zur befahrenen Straßen, wie hatte ich ihn vergessen können, kalt und schwarz, von Baumkronen umwölbt. Ein unterirdischer Fluss, schnell, ununterbrochen fahren. Ich betete darum, als müssten wir versinken, sobald wir anhielten. Ich stemmte beide Füße nach vorne, als könnte ich dadurch die Fahrt beschleunigen. Und plötzlich gehorchte das Vehikel entschlossen gezogener Bremsen. Wir standen still, mitten auf der Strecke. Ich hörte einen Bach gurgeln. Was in mir spürte, fühlte und fürchtete, was in mir floss, strömte dicht unter meine Haut. Noch nie hatte, was in mir sich zu wehren versuchte, was leben wollte, so dicht gedrängt, so starr gespannt, nach außen gespreizt. Mainzer saß neben mir auf der hinteren Bank, W. vor uns am Steuer, wortlos. Es schien ihm nicht der Mühe, W. zu entschuldigen oder zu begründen, stieg er aus und ging zielbewusst vor uns vorbei an dem Wagen entlang, bis er hinter uns stehen blieb. Seine Augen, die Heckscheibe und unseren Nacken in gleicher Höhe. Zu jener Zeit waren den Personenkraftwagen noch nicht weit ausladende Kofferräume hintenaus gewachsen. Hintenaus ist ein schöner Plätzausdruck. Sie endeten steil, fast noch wie Kutschenrückwände. Kaum mehr als zwei Fußlängen trennten uns also von W. Ein unerträgliches Gefühl. Ich schnellte hoch, wendete mich ihm zu, schaute ihn dicht am Scheibenglas kaum an, klinkte die Tür auf und schrie, noch ehe ich fest auf den Füßen stand, hinter der klaffenden Tür, wie hinter einem Schild. Was ich schrie, ich wusste es nicht. Ich hatte W. im ersten Ansprung aufgefangen, den ersten Mut zerspellt. Wohl versuchte er, mich zu umkreisen, aber er war nicht zäh genug. Er konnte überfallen, aber nicht verfolgen. Das beschränkt mehrere Raubkatzenarten. Er konnte wahrscheinlich auch nicht Auge in Auge töten, denn weder hasste er uns, noch zürnte er uns. Ihm und uns zu helfen, wollte ich ihm einen Ausweg ebnen. Ich fragte, glaubhaft besorgt, was fehlt, kann ich helfen? Er schwankte kaum merklich. Er hatte verstanden, was ich ihm zwischen den Worten anbot. Ich habe nichts bemerkt, du kannst es glauben, ohne dich schämen zu müssen. Er schüttelte den Kopf und beruhigte, es ist schon in Ordnung. Das Rücklicht ist nicht recht zuverlässig, das musste ich noch einmal nachschauen, bevor wir in bewohnte Gegenden einfahren. Scherereien mit der Polente darf ich mir auf keinen Fall leisten. Er rafft das ein bisschen zeitlich, Glaser, in seiner Erzählung. Er deutet an, dass in der gleichen Nacht, als sie da waren, Weidmann verhaftet worden sei. Das kann chronologisch nicht stimmen. Ich habe das auch recherchiert, es war 4 Tage später. Also in der Nacht vom 4. waren die beiden bei ihm. Am 8. morgens ist er verhaftet worden. Dann ist Folgendes passiert. Unter balkenschweren Schlagzeilen nahm das Bild eines schlimm entstellten Menschen die Mitte der ersten Seite ein. Ich konnte ihn nicht erkennen. Breite, blutdurchsickerte Wundbinden umhüllten die Stirn, verbanden die Ohren und verbargen Hals und Kinn. Die Augen waren geschwollen und dunkel umrandet, Geronnenes Blut verklebte die Nasenflügel. Den Namen des Beschuldigten, den Namen des Opfers, ich hatte sie nie gehört und trotzdem hätte keiner es mir ausreden können. Es ging um W. Man muss dazu sagen, dass bei der Verhaftung zwei Polizisten waren auf die Spur von ihm gekommen. Zwei Polizisten haben ihn aufgesucht und er hat sich gewehrt und hatte einen Hammer und hat versucht, die Polizisten zu erschlagen. Und die Polizisten haben dann ihrerseits mit einem Hammer ihm zweimal auf den Kopf geschlagen und deswegen hatte er diese blutende Wunde. Von nun an liefen die Walzen der Druckereien ohne Aufhören, angetrieben von stündlich anderen Funden und Geständnissen. In der dritten Sonderausgabe erkannte ich das Landhaus im Walde, den grauen Glanzwagen im Vorgarten, das Glasdach über der Treppe. Mich hielt es nicht vor dem Amboss, das lässt sich denken. Mit Bahn und Mietwagen fuhr ich von Stube zu Schenke hinter Mainzer her, der währenddessen nach mir suchte, verstört wie eine Glucke auf dem Dreschboden. Glaser schildert dann sozusagen die Verhaftung, wie er sie dann erlebt hat oder was er aus der Zeitung erfahren hat. Und dann kommt es zu diesem Prozess.
Ich schiele jetzt auf dein Buch, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber ich glaube, das ist wichtig als Information. Ja. Die eigentliche Actionhandlung, nämlich dieser 12 Uhr nachts in Anspielung auf 12 Uhr mittags, dieser Showdown zwischen Glaser und Weidmann, so wird das ja geschildert, wie zwei Macho-Westernhelden, ja, die sich da belauern. Das ist schon nach 30% der Erzählung zu Ende. Also die Erzählung macht nicht nur diese Nacht aus, sondern das ist eigentlich ihr erstes Drittel. Ja.
Das ist sozusagen der Anfang und dann beschreibt er auch jetzt den Prozess. Er war ja als Zeuge zu diesem Prozess geladen. Er hat ausgesagt, auch der Willi Mainzer hat ausgesagt, ja, vor dem Untersuchungsrichter. Und dann beschreibt er auch die Hinrichtung. Ja. Der Höhepunkt dieser Erzählung ist meines Erachtens dieser stumme Kampf zwischen Weidmann und Glaser in dem Haus von Weidmann zwischen diesen beiden Alpha-Männchen, nenne ich das jetzt mal so. Okay. Ja. Jeder, der schaut jeden. Und jeder versucht, aus dieser Situation rauszukommen. Der Weidmann will sozusagen die beiden ermorden, aber es klappt nicht. Er merkt, das kriegt er nicht hin. Den Mainzer könnte er ermorden, weil der ahnungslos ist, aber Glaser nicht. Dieser stumme Kampf zwischen diesen beiden Männern, das ist für mich einer der Höhepunkte von dieser Erzählung.
Ja, aber das Erstaunliche ist ja dann, dass er das an den Anfang setzt. Das Logische wäre fast gewesen, nach zwei Dritteln diese Sache zu schildern.
Er beschreibt das ja eher chronologisch. Ja, er beschreibt das, wie das dazu kam, wie er den Mainzer getroffen hat, wie ihm der Mainzer erzählt, er hat einen neuen Job bei einem Immobilienmakler und er muss da in der Nacht noch hin. Und Glaser hat den Verdacht, da stimmt was nicht, fährt dann mit. Also er erzählt chronologisch. Ja, und am Schluss steht dann die Gerichtsverhandlung. Wenn du einverstanden bist, lese ich noch ein bisschen aus dieser Gerichtsverhandlung. Die Sitzreihen der Angeklagten, die Verteidiger, die Ankläger, die Richter, der Geschworenen, der Gegenkläger, die Gehege der Tagesschreiber und des Volkes, alle waren gleichlaufend oder im rechten Winkel zueinander geordnet. Aufstellung zu einem strengen Spiele nach unerschütterlichen Regeln. Dann werden die drei Verteidiger beschrieben, die Weidmann hatte und ja, es gibt ja noch andere Mitangeklagte und so weiter. Und dann wird er schuldig gesprochen, die beiden Mitangeklagten werden begnadigt, Weidmann nicht. Und dann kommt es zu dieser Hinrichtung, zu dieser Guillotine-Szene, Schafott-Szene. Es bildeten sich Gesellschaften, um die Nacht gemeinsam zu durchsaufen. Denn es galt nicht zu verschlafen, um vor Morgengrauen schon am Fuße des Schafotts anständige Plätze zu besetzen. Sechstel- oder Achtelfenster wurden vermietet, teurer als Logen im Opernhaus. Die Anwältin küsste W. vor seinem letzten Gang. Viele hundert Betrunkene kröhlten. Leute schlugen sich, durchbrachen in Scharen die Spaliere der Garden, Frauen tauchten Tüchlein in das Blut auf dem mit Sägemehl bestreuten Pflaster. So hinterließ W. eine Spur in der französischen Gesetzesgeschichte. Es wurde die letzte öffentliche Hinrichtung. Ein Gesetz befahl fortan die Hinrichtung in den Höfen der Gefängnisse zu vollziehen. In der Mitte der Bild-Zeitung fand ich unversehens eine Aufnahme über beide Seiten hinweg. Die Heftklammern ragen aus den aufrechten Gleitschienen der Guillotine. Das schräge Fallbeil schimmert im aufstehenden Tag. Davor weh. Rechts vor ihm zu Seiten der Maschine klafft der ungefähr sargförmige Weidenkorb, in den die Nachrichter Leib und Haupt getrennt werfen werden. Sein Hemd ist ausgeschnitten und bis auf die Brust heruntergestreift, die Arme auf den Rücken gebunden, in der Haltung der beiden Henkersknechte, die ihn leiten, ist schon die Bewegung angeraumt, mit der sie ihn auf das Fallbrett schleudern werden. Sein Blick vermeidet Korb, Beil und Menge. Und dann würde ich gerne aus meinem Nachwort noch eine kurze Passage lesen. Glaser war unverkennbar stolz und betonte mehrfach in unseren Gesprächen, dass er von niemandem abhängig sei. Er brauche andere Menschen nicht und sei auf niemanden angewiesen. Solche oder ähnliche Formulierungen verwendete er immer wieder. Sein Motto lautete, den anderen immer voraus zu sein, jederzeit einen Angriff parieren zu können, gewappnet zu sein für alles und niemals überrascht zu werden. Dies resultierte nicht zuletzt aus seinem Selbstverständnis als Dinandier, der sich ausschließlich durch seine Hände Arbeit ernähre. Gleichfalls eine häufige Wendung von ihm. Also Dinandier ist ein Silber- oder Kupferschmied, benannt nach der belgischen Stadt Dinant. Und er war wirklich ein Handwerker durch und durch. Er hat morgens in seiner Werkstatt gearbeitet und dann hat er eine eigene Schreibstube in der Nähe. Und da hat er dann jeden Tag geschrieben. Er verkörperte den stolzen und selbstbewussten, geradezu in mittelalterlichen Zunftkategorien denkenden, allerdings auch in ihnen verhafteten Handwerksmeister. Seine Selbstsicherheit erwuchs vor allem aus der souveränen Beherrschung des Metalls, das er jeden Tag bearbeitete. Die Kleidung unterstrich dieses Selbstverständnis. Nie sah man Glaser ohne sein schweres Lederwams. Er trug sommers wie winters derbe Korthosen und eine Joppe, ebenfalls aus dickem Kord. Bei der Arbeit hatte er eine lange, schwere Lederschürze umgebunden. Nie verließ er Wohnung, Werkstatt oder Schreibstube ohne seinen schweren, mit einem dicken Messingknauf versehenen Gehstock, darunter verborgen eine lange Klinge. Am linken Handgelenk trug Glaser stets einen Armreif aus massivem Silber. Auch Weidmann, sagte er, habe einen solchen Reif an seiner linken getragen. So wie er in seiner Werkstatt vor allem Kupfer- und Silberbleche mit den verschiedensten Werkzeugen so lange formte, bis sie jene Gestalt angenommen hatten, die ihm vorschwebte, so zwang Glaser in endlosen, einsamen Stunden auch Sätzen seinen Willen auf, wobei gerade in der Weherzählung alles ihm überflüssig Erscheinende eliminiert wurde. Jahrzehntelang lebte Glaser nach einem festen Tagesrhythmus. Morgens verließ er die Wohnung in der Rue Boutreilly, um in seiner nur wenige Ecken entfernten Schreibklause in der Rue de la Cerisaie an seinen Texten zu feilen. Die Nachmittage verbrachte er dann in seiner Werkstatt. Am frühen Abend kehrte er für 2 Stunden an seinen Stehpult zurück. Irgendeine Art von Flüchtigkeit, Eile oder Nachlässigkeit erlaubte er sich in keiner seiner beiden Werkstätten. Schon gar nicht handwerkliche oder künstlerische Gefälligkeit, schon gar nicht stilistische Nachlässigkeit. Die Schönheit eines Werkstücks wie die seiner Sätze beurteilte er nach eigenen Maßstäben. Viele seiner Texte und auch seine kunsthandwerklichen Produkte zeichnen sich durch etwas Elementares, ja Archaisches aus, das auf den ersten Blick den Eindruck des Ungelenken, sogar des Groben provozieren kann. Im Gespräch sagt er einmal, Schreiben ist herauslassen, Relief reinbringen, Gestalt geben nicht durch zu viel, sondern durch das gerade Nötige. In beiden Bereichen war Glaser ein Handwerker in der ursprünglichen Bedeutung des Wortes, ein Autodidakt, der in vielen Versuchen erkundet hatte, in welchem Winkel und mit welcher Schlagkraft ein Hammer und auch mit welchem der vielen an der Wand ein Schlag geführt werden musste, um durch Dehnen oder Stauchen aus einem zunächst zugeschnittenen, danach in der Esse erhitzten Kupfer- oder Silberblech eine Schale, einen Ring, einen Trinkbecher, einen Lampenschirm, ein Hauszeichen oder einen Rauchfang zu treiben. 7000 Schläge brauche es, meinte er einmal, um aus einem Stück Blech ein dreidimensionales Gebilde herzustellen. Ganz ähnlich beim Schreiben, wie ein Gedanke durch Überlegen und Probieren, durch lautes Vorsprechen und geduldiges Kürzen, seltener durch Erweitern, allmählich auf dem Papier jene Gestalt annahm, die ihm vorgeschwebt hatte. Und so wenig, wie er je einer Maschine Einlass in seine Werkstatt erlaubte, so vergeblich sucht man in seiner Klause eine Schreibmaschine. Beides, Sprache und Metall, bearbeitete er mit seiner Händefähigkeit für jene wenigen, die sein eigenwilliges Werk zu schätzen und zu würdigen wussten. Glasers Technikkritik ist gewiss nicht verallgemeinerbar, aber sein Versuch, die Spaltung von geistiger und körperlicher Arbeit zu überwinden, zwar faszinierend, aber gleichwohl singulär und gesellschaftlich kaum übertragbar. Glaser konnte allerdings auch auf eine fast verletzende Weise stur sein. Ich hatte ihn 1983 aus Anlass des 50. Jahrestags der Bücherverbrennung zu einer Gedenkveranstaltung nach Saarbrücken eingeladen. Er bat darum, ihn eine Stunde vor Beginn im Hotel abzuholen, weil er vorher in einer Kneipe noch ein Bier trinken wollte. Als ich dort das Gespräch auf die Veranstaltung brachte, erwähnte er ganz nebenbei, dass ihn das angekündigte Thema überhaupt nicht interessiere. Und er wird auch nicht darüber sprechen, sondern über Helmut Schelskys Buch »Die Arbeit tun die anderen, Klassenkampf und Priesterherrschaft der Intellektuellen«, das ihn noch immer beschäftige. Es sei ein für ihn eminent wichtiges Werk, obwohl er wisse, dass sein Autor auf der anderen Seite des politischen Spektrums gestanden habe. Aber seine Gedanken seien für ihn hochinteressant, manches sehr ähnlich, vieles aber auch ganz anders. Darüber werde er gleich sprechen. Meine Versuche, ihn davon abzubringen, waren erfolglos. Zur Verblüffung der zahlreichen Zuhörer, darunter Jusos, DKP-Leute, Gewerkschafter, unorthodoxe Linke, GEW-Lehrer und Studenten, sprach Klaase dann tatsächlich ausführlich nur über Schelsky. Nur aufgrund der Frage einer erkennbar irritierten Besucherin ließ er sich 5 kurze Sätze über die Bücherverbrennung entlocken und hielt Remarques Buch in die Höhe und dann mit der Bemerkung, also hopp jetzt, für den Rest des Abends unbeirrbar zu Schelsky und dem Unterschied von Hand- und Maschinenarbeit seinem Lebensthema zurückzukehren. Klaase war nicht nur der Querkopf, wie er sich im Untertitel seiner Betrachtungen jenseits der Grenzen selbstkritisch nannte. Seine selbstbewusste Gradlinigkeit berührte oder überschritt zuweilen die Grenze zum Rechthaberischen. Sein Sendungsbewusstsein war nicht frei von Eiferertum. Sein mitunter humorloser Starrsinn und seine Dickköpfigkeit konnten zuweilen auch verletzen. Ja, so habe ich ihn versucht, ein bisschen zu charakterisieren. Er war kein einfacher Gesprächspartner, ja, aber es ist sehr beeindruckend.
So kannte ich ihn auch, ja.
Ich habe ihn mal in seiner Schreibstube besucht. Da brachte er mir so eine schmale, 5 Mark große Kalkplatte, ja. Sagt er, wissen Sie, was das ist? Ich sagte, nee, weiß ich nicht. Die hatte eine Nummer, diese Kalkplatte. Und er sagt, diese Kalkplatten hat man in den KZs, in den Verbrennungsöfen am Anfang, später nicht mehr, den Toten auf die Zunge gelegt, damit man die Asche eindeutig zuordnen konnte. Ja, zu wem diese Asche gehört. Es war später nicht mehr. Er sagt, diese Kalkplatte, die hat er immer auf seinem Schreibpult liegen. Das erinnert ihn an das, was eigentlich das Wichtige ist.
Das war eine Kostprobe aus Die Geschichte des W von Georg K. Klaase, vorgestellt von Ralf Schock. Die Neuausgabe erschien als Band 4 der gesammelten Schriften und wurde herausgegeben von Ralf Schock, erschien 2023 im Verlag Saira. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war podcastliteratur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern.